Hier ist die Stimme Vietnams, gesendet aus Hanoi, der Hauptstadt der Sozialistischen Republik Vietnam.
Liebe Grüße zur Sendung aus Hanoi. Im Studio begrüßt Sie Ngọc Nương. Heute hören Sie die folgenden Themen. Die USA fördern Handelsbeziehungen zu lateinamerikanischen Ländern. Gondau, Gefängnis, ein Epos der vietnamesischen Willensstärke. Die Kultur- und Sportmeldungen, zuerst aber die Nachrichten mit Đoàn Trang.
Die Schlagzeilen. Staatshaushalt 2026 sieht etwa 2,2 Milliarden US-Dollar für Lohnreform vor. Bekämpfung der EU-Fischerei, QR-Code für Fische erteilt. Malaysias Premierminister telefoniert mit den Regierungschefs Thailands und Kambodschas über Grenzfragen. Die Nachrichten im Einzelnen. Vietnam verfügt über zahlreiche Chancen in der Anwendung von Luftfahrt, Raumfahrt und Drohnentechnologien zur Entwicklung von Low-Altitude-Economy-Modellen, LAE. Dies sagten Experten auf einem internationalen Forum über die Low-Altitude-Economy Vietnams 2025, das am Freitag in Hanoi stattfand. Es ging um die Gestaltung der LAE-Zukunft in Vietnam. Laut Experten könnte das Potenzial der Low-Altitude-Economy in Vietnam 10 Milliarden US-Dollar betragen. Mit geopolitischen Vorteilen, Förderpolitik für Innovation, jungen und dynamischen Arbeitskräften steht Vietnam derzeit vor einer Chance, sich zu einem Low-Altitude-Economy-Zentrum der Region und der Welt zu entwickeln. Dazu der Vizevorsitzende des Netzwerks von Luftfahrt, Raumfahrt und Drohnen, Trần Anh Tuấn.
Việt Nam befindet sich in einer guten geopolitischen Position. Mit einer Lage im Zentrum in Südostasien besitzt Vietnam ein günstiges Logistikgebiet. Das Land hat eine gute Freundschaft mit allen Ländern gepflegt. Dank der politischen Stabilität Vietnams wollen andere Nationen Geschäfte in diesem Land führen und dabei die Technologie der unbemannten Luftfahrzeuge entwickeln. Außerdem wurde die Fähigkeit zur Hardwareproduktion und das Zulieferökosystem Vietnams bereits vervollkommnet.
Bei der Low-Altitude-Economy geht es um wirtschaftliche Aktivitäten im Luftraum bis zu 1000 Metern, über den Boden. Dazu gehören verschiedene Aktivitäten und Branchen, die sich mit zivilen, bemannten und unbemannten Luftfahrzeugen befassen. Am Freitag hat die Parteileitung des Radiosenders VOV im Nationalen Rundfunkzentrum an der Quanzestraße 85 Hanoi eine Konferenz zur Sammlung der Meinungen zum Entwurf der Dokumente für den 14. Parteitag veranstaltet. In seiner Eröffnungsrede betonte Nguyễn Văn Chí, stellvertretender Parteisekretär von VOV, dass die Konsultation von Kadern, Parteimitgliedern und Mitarbeitern ein Ausdruck von Demokratie, Verantwortung und Vertrauen in die Partei sei. Das sei zugleich eine Gelegenheit, Beiträge zur Vervollständigung der Dokumente zu leisten. Bei der Konferenz hob Botschafter Phạm Quang Vinh, ehemaliger Vizeaußenminister, hervor, dass die internationale Integration im neuen Zeitalter auf 40 Jahren Erneuerung aufbaue und die Diplomatie eine Vorreiterrolle übernehmen müsse.
Die Vorreiterrolle hier umfasst drei Punkte. Frühzeitige Gefahrenabwehr, vorausschauende Bewertung von Risiken und Chancen und eine strategische Entwicklungsvision mit enger Zusammenarbeit mit internationalen Partnern auf Grundlage gemeinsamer Interessen.
Mit Blick auf vier Beschlüsse des Politbüros forderte Nguyễn Hoài Bắc, Vizepräsident des Verbands vietnamesischer Unternehmer in Kanada, unter anderem mehr Unterstützung für kleine und mittlere Unternehmen sowie zusätzliche Maßnahmen zur Gewinnung internationaler Fachkräfte.
Entscheidend ist die Stärkung des Vertrauens in Dokumente für den Parteitag. Politik und Gesetze müssen langfristig wirksam sein, damit 100 Millionen Menschen im Inland sowie 6 Millionen Vietnamesen im Ausland in Vietnam investieren. Zirkuläre und grüne Wirtschaft brauchen Kapital, neue Technologien und die Einbeziehung von Big Data in die Dokumente.
Am Freitag hat das Parlament im Rahmen seiner 10. Sitzung einstimmig mit 420 Stimmen den Verteilungsplan für den Staatshaushalt 2026 verabschiedet. Die breite Zustimmung unterstreicht den hohen politischen Konsens. Die Stärkung der Leitfunktion des Staatshaushalts bleibt ein zentrales Anliegen von Partei, Staat und Regierung und wurde bei der Haushaltsaufstellung sorgfältig geprüft. Für 2026 soll der Staatshaushalt 57,7% der gesamten Staatsausgaben tragen, und zwar zur Sicherstellung politischer, sicherheits- und verteidigungspolitischer Aufgaben sowie zur Finanzierung national bedeutsamer Projekte und einer ausgewogenen sozioökonomischen Infrastruktur, die das Wachstum stützen. Ein wesentlicher Anteil des Budgets ist für Anpassungen von Lohn, Renten und Sozialleistungen vorgesehen. Allein für die Lohnreform werden umgerechnet rund 2,2 Milliarden US-Dollar bereitgestellt. Am Donnerstag haben die Marinetruppe 42 des Kommandos der Küstenwache der Region 4 und das Volkskomitee der Gemeinde U Minh der südvietnamesischen Provinz Cà Mau ein Aufklärungsprogramm zur Bekämpfung der illegalen, unregulierten und unregistrierten Fischerei IUU abgehalten. Durch die Anwendung von digitalen Technologien wurde die Aufklärungsarbeit modernisiert. Neben der Verteilung von Flugblättern und Gesetzeshandbüchern haben die Marinetruppe 42 QR-Codes an angestellten Fischereihäfen und auf anderen Fischereifahrzeugen angebracht. Mit einem Smartphone können Fischer diese QR-Code scannen und dadurch auf Informationen über das Fischereigesetz, das Seegesetz und die Regelung zur Behandlung von Verstößen gegen IUU-Fischerei zugreifen. Durch diese Methoden können die Fischer schnell mit Informationen umgehen und sie irgendwann und irgendwo recherchieren. Dies soll dazu beitragen, das Management der Fischerei zu digitalisieren und die Gesetzeseinhaltung der Fischer bei Seefahrt zu fördern. Der malaysische Premierminister Anwar Ibrahim hat am Donnerstag erklärt, er habe konstruktive Telefongespräche mit dem thailändischen Premierminister Anutin Chanvirakul und dem kambodschanischen Premierminister Hun Manet geführt, um die Friedensbemühungen nach dem jüngsten Zwischenfall an der gemeinsamen Grenze zu erörtern. Beide Seiten bekräftigten dabei ihre Bereitschaft, eine friedliche Lösung im Einklang mit dem Friedensabkommen zu suchen, das beide Länder Ende Oktober 2025 in Malaysia unterzeichneten. Anwar zeigte den Wunsch, dass Freundschaft und Waffenstillstand zwischen Thailand und Kambodscha weiter gestärkt werden, wie es der Friedensfahrplan vorsieht. Malaysia werde weiterhin als Vermittler bereitstehen, um den Prozess zu unterstützen. Er äußerte die Hoffnung, dass beide Länder ihren Willen zur Stabilisierung der Grenzregion aufrechterhalten, im Interesse der Sicherheit der Bevölkerung und eines nachhaltigen Friedens in der Region. Hier noch einmal das wichtigste Gütze. Staatshaushalt 2026 sieht etwa 2,2 Milliarden US-Dollar für Lohnreform vor. Bekämpfung der IUU-Fischerei, QR-Code für Fischer erteilt. Malaysias Premierminister telefoniert mit den Regierungschefs Thailands und Kambodschas über Grenzfragen, soweit die Nachrichten der Stimme Vietnams.
Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hat am Donnerstag bekannt gegeben, dass die Handelsabkommen mit Argentinien, Guatemala, Ecuador und El Salvador abgeschlossen wurden. Diese Vereinbarung bringt nicht nur allen Beteiligten wirtschaftliche Vorteile, sondern zeigen auch, dass die US-Regierung ihrem traditionellen Einflussgebiet wieder mehr Aufmerksamkeit schenkt, vor dem Hintergrund eines zunehmenden geopolitischen Wettbewerbs in der Welt. Ein Beitrag von Quang Sung, gesprochen von Huong Sang.
Die Abkommen mit Guatemala, El Salvador, Ecuador und Argentinien sind die neuesten Vereinbarungen, die die USA mit mittel- und südamerikanischen Staaten abgeschlossen haben, seit US-Präsident Donald Trump im vergangenen April die Zollpolitik für alle Länder eingeleitet hat. Argentinien, Guatemala, Ecuador und El Salvador hätten sich bereits erklärt, ihre Märkte für amerikanische Produkte zu öffnen, hieß es in Washington. Im Gegenzug wollen die USA die Zölle auf einige Lebensmittel und andere Importe aus diesen Ländern senken oder abschaffen. Die Regierung erwartet, dass die US-Einzelhändler die positiven Effekte an die amerikanischen Verbraucher weitergeben. Bemerkenswert ist das Abkommen mit Argentinien, der drittgrößten Volkswirtschaft Lateinamerikas. Die Vereinbarung sieht unter anderem vor, dass Argentinien eine Reihe von US-Produkten wie Chemikalien, Fahrzeugen und landwirtschaftlichen Erzeugnissen privilegierten Zugang zu seinem Markt gewährt, wie aus einer Mitteilung des Weißen Hauses hervorgeht. Im Gegenzug werden die Vereinigten Staaten demnach Zölle auf bestimmte Rohstoffe und Pharmaprodukte aufheben. Bereits im vergangenen Monat hatte US-Präsident Donald Trump beschlossen, das Importkontingent für argentinisches Rindfleisch auf das Vierfache zu erhöhen, um die Lebensmittel- und Energiepreise in den USA zu dämpfen und zugleich den argentinischen Präsidenten Javier Milei zu unterstützen, den Trump als engen politischen Verbündeten betrachtet. Dazu Donald Trump.
We want to help Argentina and we want to always help ourselves.
Wir wollen Argentinien helfen und selbstverständlich wollen wir auch uns selbst helfen. Früher haben wir viel Handel miteinander betrieben, aber ein großer Teil dieses Handelns ist verschwunden. Argentinien hat hervorragende Produkte und deshalb werden wir wieder mit Argentinien Handel treiben. Das wird dem Land helfen und es ist auch für uns von Vorteil.
Neben Argentinien ist auch das Abkommen mit Ecuador bemerkenswert. Das Handelsvolumen von Waren und Dienstleistungen zwischen USA und Ecuador erreichte im vergangenen Jahr über 90 Milliarden US-Dollar. Nach dem neuen Abkommen baut Ecuador nicht nur zahlreiche Hindernisse für US-Waren und den digitalen Handel mit US-Unternehmen ab, sondern verpflichtet sich auch, mit den USA bei der Gewährleistung der Investitionssicherheit und der Exportkontrolle zusammenzuarbeiten. Nach Einschätzung von Beobachtern sind die Handelsabkommen mit lateinamerikanischen Staaten von einer wichtigen innen- und außenpolitischen Bedeutung für die Regierung von Donald Trump. Die Abkommen können dazu beitragen, den zuletzt stark gestiegenen Verbrauchermarkt in den USA deutlich zu entspannen, ein Faktor, der in der amerikanischen Bevölkerung für Unzufriedenheit gesorgt hat. Außenpolitisch markieren diese Vereinbarungen mit den Ländern Lateinamerikas einen weiteren Schritt in der Strategie der USA, ihren traditionellen Einflussbereich zurückzugewinnen. In allen Handelsabkommen mit vier mittel- und südamerikanischen Staaten erwähnte die US-Regierung die Zusammenarbeit im Bereich der Erschließung kritischer Mineralien, um die Abhängigkeit von essentiellen Rohstoffen oder Energieträgern bestimmter Länder zu verringern. In dieser Strategie könnten die zentral- und südamerikanischen Staaten, die über reiche Mineralressourcen verfügen, eine bedeutende Rolle spielen. Präsident Donald Trump erklärte dazu.
Nun muss ich sagen, wenn man sich jetzt umsieht, dann sieht man, dass sich Südamerika verändert. Diese südamerikanischen Länder wenden sich zunehmend uns zu. Man kann sie der Reihe nach durchgehen. Sie beginnen sich uns wirklich zuzuwenden. Das ist ziemlich erstaunlich.
Nach den Abkommen mit vier oben genannten Staaten wollen die USA vor Ende dieses Jahres ein Abkommen mit Brasilien, der größten Volkswirtschaft Lateinamerikas, abschließen.
Vietnam entdecken.
Das mitten im Meer gelegene Gundau-Gefängnis ist nicht nur eine historische Gedenkstätte, es ist ein Teil der Erinnerung. Jeder Ziegelstein und jede einzelne Stange sind hier vom Schweiß, Blut und den Tränen von Helden durchdrungen, die für die Unabhängigkeit des vietnamesischen Volkes gefallen sind. Ein Beitrag von Thế Hùng, gesprochen von Đoàn Trang.
Das Gundau-Gefängnis wurde 1862 gebaut und verfügte über Gefangenenlager wie Phú Hải, Phú Sơn, Phú Thọ und Phú Tường. Besonders brutal war das Lager Tigerkäfige. Hier wurden Revolutionäre inhaftiert. Die Gefangenen wurden dem Hungertod ausgesetzt und grausam gefoltert. Doch selbst unter diesen widrigen Umständen verbreiteten sich revolutionäre Ideale unter den Revolutionären. Das Gefängnis wurde zu einem Ort, an dem der unbeugsame Wille gestärkt und die revolutionäre Ideale gefördert wurden. Lê Ánh Tuyết, Reiseleiterin im Gefängnis Gundau, sagt.
Man nannte dieses Gefangenenlager den Tigerkäfig, weil es einem Käfig für wilde Tiere glich. Die Gefangenen wurden hier gefoltert, um ihnen die zerbrechliche Grenze zwischen Leben und Tod vor Augen zu führen. Anschließend versuchte man alles, um sie wieder zu beleben, und zwang sie dann, sich zu entscheiden, wer leben wollte, musste seine Ideale aufgeben. Wer an seinen Idealen festhielt, musste im Tigerkäfig sterben. Es gab damals noch Gefangene, die bereit waren, für ihre revolutionären Ideale zu sterben. Doch die viel schwierigere Frage war, wie sie in diesem schrecklichen Gefängnis am Leben bleiben konnten, um die revolutionären Ideale zu schützen.
Alle Besucher verhalten sich still, wenn sie die Tigerkäfigen besuchen. Dazu fand Wing eine Besucherin aus der Provinz Nghệ An.
Ich hatte durch Bücher und Dokumentarfilme über Tigerkäfige erfahren. Doch als ich diesen Ort mit eigenen Augen sah, war ich zutiefst betroffen. Mir wurde der Wert von Unabhängigkeit und Freiheit viel bewusster. Ich bin den Revolutionären dankbar, die hier ihr Opfer gebracht haben.
Wu Thị Thắm, eine Veteranin, sagt.
Ich bewundere den Kampfgeist und die Tapferkeit der Revolutionäre im Gundau-Gefängnis. Unter solch schwierigen Umständen bewahrten sie ihre politischen Willensstärke und ihre Entschlossenheit, die Unabhängigkeit zu erlangen.
Das Gundau-Gefängnis bewahrt nicht nur die Spuren der Grausamkeit der Kolonialisten und Imperialisten, sondern zeigt auch den unbeugsamen Geist der Kommunisten. Reiseführerin Ánh Tuyết weiter.
In den Tigerkäfigen wurden etwa 500 Gefangene festgehalten, darunter ältere Menschen, Studenten, Mönche und Frauen. Sie wurden mit Kalk bestreut, mit Wasser übergossen, gefesselt und gefoltert.
Ein Wu, eine Gästin aus Hanoi, sagt mit Tränen in den Augen.
Có đến đây rồi thì mình mới có thể cảm nhận được sự hy sinh của ông cha ta ngày xưa lớn.
Hier wird mir das enorme Opfer unserer Vorfahren bewusst. Trotz der grausamen Umstände und der brutalen Folter war ihr Kampfgeist ungebrochen und sie weigerten sich aufzugeben. Ich bewundere sie zutiefst.
Das Gundau-Gefängnis ist jetzt eine besondere nationale Stätte. Seine Besonderheit liegt jedoch nicht in seiner Architektur, sondern in seinem Erinnerungswert.
Nắng con chưa về, có lắm thứ bấy lâu con chưa kể. Nước cũng đã đến chân con mới được bước chuyến xe về quê. Nói dối cho tết nay con hơi bận, dẫu có biết thế nhưng cũng không giận. Lên bước đến trước nhà gõ cửa và hét lên cho thật to: Mẹ ơi con đã về rồi, nhà mình năm qua thế nào rồi? Còn những để con vứt bỏ trong mùa gió, phụ mẹ có anh cũng ông bà, lì xì cho ba sức khỏe nhà. Ngày nay năm tốt phải thật thánh đáo để thấy gia đình hạnh phúc an lành. Lâu nay cũng không hề gọi điện thoại hỏi thăm về nhà. Do mọi chuyện cứ cuốn con theo những chuyện phải xa, nên đôi khi con bỏ quên đi luôn thứ quan trọng là còn có gia đình của chúng ta. Năm nay không có điều gì có thể ghi được đôi chân, đoạn đường về nhà bồi hồi mà lòng lâng lâng. Để được chạy ô về nhà thấp thỏm gõ cửa và hét lên cho thật to: Mẹ ơi con đã về rồi, nhà mình năm qua thế nào rồi? Còn những điều lắng lo thôi thì hãy để con vứt trong mùa gió, phụ mẹ có bánh cũng mong bà, lì xì cho ba sức khỏe nhà. Ngày nay năm tốt phải thật thánh đáo để thấy gia đình hạnh phúc an lành. Không biết đến chừng nào còn được ăn tết với nhà mình, nhưng ngon tóc dám thêm từng ngày là con biết phải về nhà ngay.
Das war das Lied Ich fahre nach Hause, gesungen von Duy Khánh. Nun hören Sie die Kultur- und Sportmeldungen mit Đoàn Trang.
Zum bevorstehenden Tag des vietnamesischen Kulturerbes veranstaltet das Museum für schöne Künste der Stadt Huế eine Ausstellung für seine Kollektionen. Vorgestellt sind 75 Werke aus den Bereichen Malerei, Bildhauerei, Grafik, Videoart und Installation von 45 Künstlern, die in Huế geboren wurden, studiert haben und arbeiten. Sie zeigen den typischen Kunststil jeder Entwicklungsphase der bildenden Kunst von Huế und Vietnam seit Anfang des 20. Jahrhunderts. Dank der Familien der verstorbenen Maler, der Sammler und Kunstanhänger hat das Museum schrittweise wertvolle Kollektionen aufgebaut und dadurch einen Beitrag zur Bewahrung und Förderung der Werte des Erbes Vietnams geleistet. In Hanoi ist vor kurzem ein Songwriting-Wettbewerb über die Kultur-, Sport- und Tourismusbranche gestartet worden. Er soll die Tradition, die Rolle und Beiträge dieser Branche ehren und den Stolz und die Kreativität der Beamten, Künstler und Musikliebhaber wecken. Eingereichte Werke können aus den Genres Kammermusik, Unterhaltungsmusik, zeitgenössische Volksmusik, Jazz, Rock und Pop stammen. Die Teilnehmer können Profi- oder Amateurkomponisten, vietnamesische Bürger und Ausländer in Vietnam sowie Organisationen und Einzelpersonen sein. Die Einreichung der Beiträge erfolgt vom 13. November bis zum 15. Dezember 2025. Die Preisverleihung wird Ende Dezember 2025 in Hanoi stattfinden. In der südvietnamesischen Provinz Cần Thơ findet vom 11. bis zum 17. November die Meisterschaft der landesweiten Kickbox-Clubs 2025 statt. Daran nehmen mehr als 390 Kickboxerinnen und Kickboxer und Trainer aus 20 Clubs landesweit teil. Laut dem Vizevorsitzenden der Sportbehörde der Stadt, Trương Công Quốc Việt, trägt der Wettbewerb dazu bei, die Solidarität und den Austausch der beteiligten Clubs zu stärken. Es sei außerdem eine Gelegenheit, bei der die Qualität des Trainings und die Ausbildung der Sportler geprüft und bewertet werden, um dadurch Talente für die nationale Mannschaft auszuwählen. Zur Vorbereitung auf die bevorstehenden 33. Südostasien-Spiele SEA Games 33 läuft das Training der vietnamesischen Mannschaften derzeit auf Hochtouren. Viele Verbände gaben Prämien bekannt, um die Sportlerinnen und Sportler zu ermutigen. Beispielsweise bietet der vietnamesische Taekwondo-Verband $700 für eine Goldmedaille, $500 für eine Silbermedaille und $300 für eine Bronzemedaille. Währenddessen verspricht der vietnamesische Verband für gemischte Kampfkünste eine Mindestprämie von fast $3,800 für eine Goldmedaille. Auch der Verband für Leichtathletik Vietnams verfänzlichte eine Prämie von $38,000, wenn die Mannschaft das Ziel von 12 Goldmedaillen erreichen wird.
Liebe Zuhörer, das war unser Programm heute. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss und auf Wiederhören.